ARD. 63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Und da sind wir wieder mit einer brandneuen Ausgabe von 63 Hektar. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Resi und ich werde heute mit dem Traktor abgeholt.
Du bist Resi?
Kennst du das Lied nicht, Maja?
Nein, das ist
Resi, ihr holt ihn mit dem Traktor ab?
Du bist älter als ich.
Ja, aber so viel älter doch dann?
Ja, doch, finde ich schon.
Also ich
schon
kenne es.
Ja, siehst du?
Hier meldet sich schon ein weiterer Gast. Das ist eigentlich unser Überraschungsgast heute. Auf den gehen wir später ein. Das ist eine ganz, ganz tolle Überraschung. Freue mich, dass sie endlich da ist. Aber erstmal kümmern wir uns noch um ein paar andere Sachen hier in unserem geliebten Podcast.
Genau, und dazu gehört es, dass wir erstmal sagen, wir sind hier beim 63 Hektar Podcast. Hi Kuhlage.
Hallo Maja, wie geht's
genau,
dir?
Genau, wir müssen das ordentlich aussprechen. Maja, weil ich wurde jetzt in der Hörernachricht immer Mia genannt. Und dann dachte ich, das ist ja dann wahrscheinlich wegen deiner Aussprache, dass ich hier als Mia wahrgenommen werde.
Klar, dass das wieder auf meinen Deckel
erstmal
geht.
Erstmal hier Fingerpointing auf dich.
Maja Mokwitz ist hier und ich feiere dich ja hart.
Ich dich auch.
Und wir feiern uns gegenseitig, ne?
Ja, weil wir sind nämlich auf den Charts oder in den Charts. Erzähl, wo genau?
Also, wir sind in den Podcast-Charts auf Platz 1
und Platz 2.
Gut, jetzt muss man dazu sagen, es sind die Audiothek-Podcast-Charts in der Rubrik Gesellschaft.
Charts und Charts.
Charts und Charts.
Sehr
wir sind
gut.
Oben angekommen.
Wir müssen darauf eigentlich nochmal anstoßen.
Finde ich auch. Prost. Ich habe hier einen Kaffee.
Ja, genau. Er hat einen Kaffee. Ich habe hier ein Sprudelwasser. Mensch, Party. Ja, schön, Kuhlage. Oh, da müssen wir noch einmal kurz sagen, 63 Hektar, warum wir so heißen. Machen wir vielleicht auch nochmal. Ich weiß, das sagen wir jedes Mal, aber ich glaube, manche wissen es immer noch nicht.
Der durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland ist 63 Hektar groß. Und wir begrüßen wieder alle Hektis hier, die ihr uns eingeschaltet habt zu diesem wunderbaren Podcast. Und es gibt jede Menge Rubriken und wir müssen ganz kurz auf die letzte Folge gucken, weil zum Thema Bauernproteste war ja einiges los. Wir haben darüber diskutiert, welche Gründe es dafür gibt, dass die Bauern auf die Straßen gegangen sind. Und wir haben festgestellt, dass das Thema nicht nur Geld ist, sondern dass es sehr komplex ist, dass sehr, sehr viel dahinter steckt. Bürokratie, Entwicklung in der Landwirtschaft, der Markt und so. Es ist wirklich auch schwer zu verstehen, aber ich habe verstanden, die Bauern sind unzufrieden.
Ja, witzig, dass du gerade Bürokratie als ersten Punkt aufführst. Dabei ist ja immer das Ding der Wettbewerb, der globale.
Ja, aber ich habe heute Morgen im Radio eine Hörerin gehabt, die hat sich darüber beschwert und gesagt, ja, ich will Gemüse anbauen, stattdessen muss ich dokumentieren, wie viel Wasser ich pro Quadratmeter aufgebraucht habe und das kann doch alles nicht sein. Und da habe ich erstmal begriffen, okay, die wollen einfach nur ihre Arbeit machen und nicht diesen ganzen Kladderadatsch, der dahinter hängt, der sie wahrscheinlich dann davon abhält.
Genau, das ist auch auf jeden Fall was, was uns umtreibt.
Und vieles mehr.
Wenn wir mal Hörernachrichten einfach mal vorlesen.
Hast du welche?
Ich hatte ja letztes Mal dazu aufgerufen, dass ich ja nur eine Stimme bin von vielen und dass man uns gerne schreiben kann. Also, danke für die Sonderfolge von 63 Hektar. Das Thema war ja so ernst, dass deine Lacher ein bisschen zu kurz kamen. Das ging natürlich an mich. Bestes Hehehe der Welt. Aber das ist nur mal der Ernsthaftigkeit geschuldet. Ich habe mich sehr gefreut, dass das alles nochmal verständlich aufgezwirbelt wurde. Bei der Flut von Nachrichten weiß man manchmal selbst nicht mehr, was und wem man glauben soll. Bei euch im Podcast fühle ich mich immer super informiert und mitgenommen. Weiter so und auch einen lieben Gruß an Kuhlage.
Dankeschön. Das
war
ist
lieb,
aber
ne?
Lieb. Ja, finde ich toll.
Hast du auch was Liebes oder mit was kommst du um die Ecke?
Also ich habe sehr viele, sehr, sehr lange Nachrichten bekommen, auch kritische Nachrichten und ich werde gleich auf eine eingehen, möchte mich aber erstmal bei Henrik bedanken. Henrik hat geschrieben, ich höre sehr aufmerksam euren Podcast und bin dankbar, dass es ihn gibt. Die Folgen sind sehr kurzweilig und wirklich interessant, sagt Henrik. Und danach kommt eine sehr lange E-Mail, in der, das fasse ich jetzt mal so zusammen, Henrik nochmal sagt, er hat das Gefühl gehabt bei der Folge, dass das Anliegen der Klimaaktivisten im Gegensatz zu den Bauernprotesten noch nicht so richtig dargestellt wurde. Aber darauf werde ich gleich eingehen. Hast du noch was?
Ja, ich habe ehrlich gesagt die gleiche Nachricht auch von Henrik einmal vorliegen und würde tatsächlich gerne auch einen anderen Part vortragen, als den du vorgetragen hast, falls ich das einmal machen darf.
Gerne.
Er war übrigens derjenige, der mich Mia genannt hat. Hi Henrik, hier ist Maja. Und zwar hattest du noch zuletzt geschrieben, die Landwirte wählen die gleiche Protestform wie die Klimaaktivisten. Kurzer, da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Er hatte auch bei mir bemängelt, dass ich Klimakleber sage, ja, weil das so ein bisschen herabwertend ist. Das war mir nicht bewusst. Habe ich nicht mit Absicht gemacht. Tut mir auf jeden Fall leid. Werde jetzt daran arbeiten, dass ich Klimaaktivisten sage. Und genau, lese jetzt mal weiter vor. Die Landwirte wählen die gleiche Protestform wie die Klimaaktivisten, fühlen sich aber als was Besseres. Auf diesen Satz wollte ich einmal eingehen. Also ich kann ja immer erstmal nur von mir reden. Ich fühle mich nicht als was Besseres, aber wir konnten natürlich von den Klimaaktivisten lernen, was in der Gesellschaft schlecht aufstößt. Und dadurch wollten wir das besser machen, weil man kann ja nicht auf eine Herausforderung in der Landwirtschaft aufmerksam machen und auf ein Thema aufmerksam machen, wenn man dabei erreicht, dass sich alle darüber aufregen. Von daher sehen wir uns nicht als was Besseres, wir wollten es nur besser machen. Kann man das verstehen?
Also versuch nochmal. Also ihr wählt die gleiche Protestform?
Mhm. Und wussten, es ist ja schon ein Problem, dass, ich spreche jetzt schon wieder den Krankenwagen an, aber dass es natürlich Notsituationen gibt, weshalb man die Straße nicht komplett blockieren kann, sondern dass man einen Notfallplan haben muss und irgendwelche Rettungsgassen einplanen muss. Und das konnten wir durch die Klimaaktivisten lernen.
Okay, also das, was die Klimaaktivisten falsch gemacht haben, weil sie das nicht getan haben, habt ihr besser gemacht? Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, aber er schreibt jetzt auch in der Mail, dass sie das gar nicht so großartig falsch gemacht haben, dass es auch bei Gerichten irgendwie rauskam, dass da gar kein Krankenwagen stehen geblieben ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die das alles mega schlimm gemacht haben. Wir machen das jetzt alles top. Wir wussten nur, dass das ein bestehendes Problem ist bei so einer Blockadendemonstration und dass man darauf achten kann, dass man das besser macht.
Okay.
Aber dann steht hier auch nochmal, und darauf möchte ich auch nochmal eingehen, ich wünsche mir, dass sich Landwirte mit Fridays for Future solidarisieren und gemeinsam Aktivitäten durchführen. Ein gesundes Klima ist für Landwirte essentiell.
Ja.
So, und da habe ich jetzt einen versöhnenden Satz zu. Und zwar, wenn mir ein Klimaaktivist gegenüberstehen würde oder jemand von Fridays for Future und er sagen würde, mir ist Klima sehr wichtig, dann könnte ich ihnen die Hand geben und sagen, mir auch. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Grundbasis und auf die kleinen Details, wie man das erreichen möchte, ein gutes Klima oder ein nachhaltigeres Leben, darüber kann man gerne diskutieren.
Wir haben alle das gleiche Ziel.
So nämlich.
Das vereint nämlich Klimaaktivisten und Bauern bzw. Landwirte. Und das bringt mich zu einer Nachricht, die mir Susan geschickt hat. Und die hat mich erst sehr wütend gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie, glaube ich, viele Menschen auf die unterschiedlichen Proteste blicken. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, da kann man doch mal gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo kann man vielleicht mal mit Vorurteilen aufräumen.
Lies mal vor jetzt erstmal.
Also, Susan schreibt, guten Abend, jetzt wird's ein bisschen länger. Ja. Susan schreibt, zufällig habe ich gerade einen Ausschnitt des Podcasts im Auto gehört und möchte gerne mal meine Meinung zum Unterschied zwischen Landwirten und Klimaklebern kundtun. Landwirte leisten einen produktiven und positiven Beitrag für unsere soziale Gesellschaft. Klimakleber belasten die Gesellschaft. Ganz abgesehen von der Produktion von Lebens- und Futtermitteln. Wenn an meinem Dach ein Dachziegel kaputt ist, frage ich den Landwirt nach einer Leiter. Wenn mein Keller vollgelaufen ist, rufe ich den Landwirt an. Einen Klimakleber habe ich noch nie um Hilfe gebeten. Der klebt entweder auf der Straße oder macht Urlaub auf Bali. Was leisten Sie für die Gesellschaft? Wir brauchen nicht noch mehr Hipster, die mit ihrem Chai-Latte im Kaffee sitzen und die nächste Dating-App erfinden. Da ist es doch kein Wunder, dass die Bevölkerung hinter den Landwirten steht und nicht hinter den Klimaklebern. Lieber Herr Kuhlage, Ihre Bubble, von der Sie immer reden, ist einfach schon sehr weit von der Natur entfremdet. Mit Podcasts und TikTok kann man keine Werte schaffen, das sind Luftnummern. Klimakleber sagen, ihr müsst dies oder das tun, ihr dürft nicht jenes machen. Das sind nach meiner Empfindung faschistoide Züge, die Menschen bevormunden wollen. Die Landwirte sagen, wir wollen, wir brauchen. Das ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, das spürt auch die Bevölkerung. Mit freundlichen Grüßen, Susan.
So, dann zieh das mal auseinander und zieh mal die Sätze heraus, die für dich so richtig waren.
Also liebe Susan, es geht schon mal damit los. Unterschied zwischen Landwirten und Klimaklebern. Ich glaube, da gibt es gar nicht so große Unterschiede. Wenn man sich mal auf den Protest besinnt, da sind zwei Gruppen, die protestieren für ihr Anliegen und setzen sich ein. Die einen machen das mit Traktoren und die anderen setzen sich auf die Straße, kleben sich fest. So. Im Grunde machen sie das Gleiche, sie halten Menschen auf. Das Anliegen ist ein anderes, aber am Ende des Tages ist die Protestform dieselbe. So, jetzt kann man natürlich darüber streiten, inwieweit das eine Anliegen besser ist als das andere. Muss jeder selber für sich entscheiden.
Ich würde immer noch sagen, dass das nicht das Gleiche ist, weil die einen ja kleben und die anderen rollen. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich da jemanden abkratzen muss und abpulen muss auf Schmerzen, was mir natürlich auch leid tut, oder ob ich dann beiseite fahren kann. Aber ja, es sind beides Blockaden.
Wenn 4000 Lkw auf einer Autobahnauffahrt stehen, dann sagen wir nicht, dass man die problemlos mal eben zur Seite fahren kann.
Aber es ist ja gibt doch eine Rettungsgasse.
Gibt es bei Klimaklebern ja auch. Wie du ja vorhin gesagt hast, ist kein einziger Krankenwagen zu spät gekommen. Das haben ja Gerichte bestätigt. Ist nichts passiert dergleichen. Mhm. Also, worauf ich hinaus will, ist, Leute kämpfen für ein Anliegen.
Ja,
und das ist
genau.
In diesem Land grundsätzlich erstmal okay, weil das Demonstrationsrecht ist gewährleistet. Von daher finde ich, jeder kann für sein Anliegen auf die Straße gehen und sollte es auch tun können. Mhm. So, das heißt, ehrlich gesagt, ist da oft Gemeinsamkeit und gar nicht so viel Unterschied. Ja. Nächster Satz, der mir aufgestoßen ist. Landwirte leisten einen produktiven und positiven Beitrag für unsere soziale Gesellschaft. Klimakleber belasten die Gesellschaft. Also, ja, Landwirte leisten einen Beitrag zu dieser Gesellschaft. Aber Klimaaktivisten tun das natürlich auch, weil das sind ja oft keine hauptamtlichen Protestangestellten, sondern die arbeiten ja in ganz normalen
Berufen. Die sogenannten.
Ja, das sind Lehrer, das sind Krankenschwestern, das sind Pfleger und die leisten natürlich
Studentinnen.
Die leisten auch irgendwo ihren Beitrag zu dieser Gesellschaft und zahlen ihre Steuern und sorgen dafür, dass wir eine funktionierende Gesellschaft haben. Und dann heißt es hier noch, Klima sagen, ihr müsst dies oder das tun, ihr dürft nicht jenes machen. Das sind nach meiner Empfindung faschistoide Züge, die Menschen bevormunden wollen. Sie sagen ja erstmal gar nicht, tu dies nicht, tu das nicht. Sie sagen erstmal, du kommst hier nicht durch. So, mit dieser Protestform machen sie aufmerksam ein Problem. Und sie schaffen Aufmerksamkeit für eine Verpflichtung, die Deutschland eingegangen ist. Deutschland hat sich wie 50 andere Länder zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet. Und das sagt, wir wollen nicht wärmer als 1,5 Grad werden in Zukunft. Und um darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Vereinbarungen gibt, deswegen setzen sie sich auf die Straße, wählen diese Protestform. Die machen sich wirklich Sorgen um diesen Planeten und ich tue das auch. Ich klebe mich nie auf die Straße, aber ich kann diese Sorge nachempfinden, wenn ich mich umgucke, was auf der Welt passiert. Ich finde das
und
auch ein bisschen.
Und dagegen Kulage habe ich auch gar nichts, ne? Also
und ganz im Gegenteil, weil ich sage auch
irgendwie so. Auf jeden Fall nochmal sagen, dafür darf sich jeder einsetzen, wenn ihm das wichtig ist.
Ja.
So.
Und sie setzen sich ja auch nicht nur für sich selbst ein, sondern sie machen das ja auch am Ende für Landwirte.
Genau, wie gesagt, wenn ich einem begegnen würde, würde ich ihm die Hand geben und sagen, lass mal schauen.
Sehr
wie
gut.
Genau.
Ne? So, jetzt habe ich mich auch eingekriegt und
wenn ihr sehen könntet, der hat gerade einen roten Kopf, den haben wir richtig aufgeglüht jetzt hier.
Ja, Mensch, da habe ich jetzt aber sehr, sehr lange mich mit dieser einen Nachricht beschäftigt und ich hoffe, ich konnte da die Wogen glätten. Aber ich habe hier auch noch eine tolle Nachricht bekommen als Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App von Jan. Und ich finde, der bringt das alles nochmal sehr differenziert und versöhnlich auf den Punkt.
So, guten Morgen, mein lieber Herr Kulage. Ich habe mir jetzt mal deinen 63 Hektar Podcast, die Sonderfolge, angehört und ich muss sagen, Respekt, sehr, sehr gut. Das war Aufklärungsarbeit. Und ich wünsche mir, und ich habe das jetzt in den sozialen Medien, bei Facebook und so bei uns in der Gruppe schon so oft breitgetreten, dass wir Landwirte und wir Dorfleute oder allgemein wir Menschen, die jetzt gerade demonstrieren, viel mehr diese Gespräche suchen. Und wir würden uns freuen, wenn die Leute auf uns zukommen und mit uns reden und auch gerne ihre Meinung dazu sagen und auch, wenn die anders ist, dass man halt auf den Nenner kommt und miteinander redet. Und das passiert noch viel zu wenig. Und ich habe auch viele Freunde und Bekannte in der Stadt. Mit manchen konnte man gut reden. Und zumindest in meinem Dunstkreis, die meisten, die haben ihre Meinung und hauen da drauf auf die Landwirtschaft und auf das Landvolk. Die haben halt ganz andere Probleme wie wir. Und das ist dann immer manchmal so ein bisschen schade. Und da wünsche ich mir, dass man noch viel mehr ins Gespräch kommt. Ich habe gestern Abend bei der Mahnwache gestanden bei uns wieder und habe die Jungs verköstigt, die in Bremen das GVZ da zugestellt haben. Und da war ich schwer begeistert. Da kamen tatsächlich auch ein paar und haben einfach das Gespräch gesucht. Und das hat uns auch tief berührt. Das war schön. Das wollen wir viel mehr. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ihr macht das ganz klasse. Weiter so. Munter bleiben.
Ich finde, da war viel dabei. Da würde ich vieles von unterschreiben. War eine schöne Nachricht. Vielen Dank, Jan.
Hast du noch eine Nachricht? Oder machen wir weiter mit den Rubriken?
Wir haben noch gar nicht unseren Gast begrüßt und der macht sich hier schon fleißig Notizen. Ich kriege ein bisschen Angst, aber wir wollen noch nicht verraten, wer es ist. Es ist eine große Überraschung. Bitte, die Rubrik.
Die Rubrik. In dieser Rubrik musst du mir ja einen Fachbegriff erklären.
Ja.
Und dieser Fachbegriff ist Rübenmaus.
Na, du kleine Rübenmaus, was machst du denn da zwischen den Furchen?
Das ist ein Anmachspruch.
Ja, das hast du gesagt. Nee, oh Gott, bitte, das klingt wirklich schlimm, was ich gerade gesagt habe. Nein, Rübenmaus. Ja, es ist ein, wie nennt ihr sie immer gerne? Das ist ein schadhaftes Nagetier. das sich an Rüben gütlich hält. Und des Nachts, wenn der Bauer schläft, krabbelt die kleine Rübenmaus aus ihrem Loch und knabbert die Rübe an. Und das mag der Bauer gar nicht.
Das ist die Rübenmaus.
Weil nur eine
falsch.
Falsch?
Ja, falsch.
Was ist denn die Rübenmaus?
Ist im Bereich der Technik. Willst du da nochmal neu ansetzen?
Jetzt bin ich raus. Erklär es mir.
Okay. Wir hatten ja schon in den vergangenen Folgen einmal über die Zuckerrübe und über die Kartoffel gesprochen und auch, was macht der Bauer im Winter. Und da hatten wir auch in dem Zusammenhang die Rübenmiete erklärt. Erinnerst du dich?
Da, wo die Rüben gelagert werden.
Genau. Und wie kriegt man die jetzt auf den LKW?
Mit der Rübenmaus.
Aha, genau.
Ach, wusste ich's doch.
Das ist, normalerweise wird diese Rübenmaus Rübenreinigungslader genannt. Das ist ja ein sehr sperriges Wort und deswegen hat sich irgendwann Rübenverlademaus entwickelt und dann Rübenmaus. Und natürlich ist diese Landmaschine dafür da, die Rüben aus der Rübenmiete auf einem LKW zu lagern, der die dann zur Zuckerrübenfabrik fährt.
Ich finde das putzig, weil das ist doch bestimmt ein Riesengerät, diese Rübenmaus.
Riesig, ganz genau.
Warum vielleicht man ausgerechnet die Leute, so ein Riesengerät so wie so putziges kleines Tierchen nennt, oder?
Ja, und weil ich wusste, dass du diese Frage wahrscheinlich stellen wirst, habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie kam es denn eigentlich zu diesem Namensursprung? Und da gibt es zwei Ideen zu. Einmal gab es einen Erich Fischer, der Tüftler war aus der Oberpfalz und der sich so eine Rübenmaus selber ertüftelt hat, also entwickelt hat und dann das natürlich ausprobiert hat, wie das funktioniert. Also dann ist er in seine Rübenmiete gefahren und hat das ausprobiert. Und immer wenn er zur Rübenmiete gefahren ist, waren da diese süßen Mäuse im Haufen, die dann alle rausgekrabbelt sind. Und deswegen hat man immer gesagt, da kommt der Fischer mit der Maus.
Ja.
Und das ist sozusagen so die erste Idee, hey, Rüben und Maus und dann kam irgendwann Rübenmaus. Die zweite Variante finde ich aber noch gelungener, denn buchstabier mal Maus langsam. Das ist kein Test.
Dass du mir das nicht zutraust, Maya. Das ich will ist wirklich
nur, du sollst den Buchstaben sagen und dann will ich dazu die Erklärung.
M.
Genau, steht für Mieten.
A.
Für Aufnahme.
U.
Für Umladen.
Y. S.
System.
Ach so.
Mietenaufnahme-Umladesystem.
Oh Gott, das kann sich wirklich nur ein Deutscher ausdenken. So wirklich so ein Ungetüm, oder? Ja, aber Rübenmaus finde ich süß.
Ja, ist süß, ne?
Wieder was gelernt. Mensch, wir haben unseren Gast hier.
Yes, musst und du jetzt erklären.
Wollen wir jetzt nicht länger warten lassen. Ich habe es mir lange gewünscht, eigentlich schon seit dem ersten Mal, dass hier endlich mal Familienangehörige von Maya in den Podcast kommen. Und heute ist es soweit. Wir haben sie hier, die einzigartige Mutter von Maya.
Hi, danke Mami. Für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Welche Ehre.
Frau Mogwitz ist hier. Willkommen.
Ja. Sehr gerne bin ich gekommen.
Das ist toll. Also jetzt mal, ich gucke jetzt gerade mal, also Sie sind sich wirklich sehr ähnlich, wenn ich das sagen darf.
Das höre ich auch sehr oft, Tatsache.
Ja, wir beide können das nicht so sehen, aber wir freuen, also vor allem ich freue mich natürlich, klar.
Sind Sie auch mit dem Trecker hergekommen oder?
Wir hatten es kurzfristig überlegt, hatten aber dann Parkplatzsorgen und haben davon Abstand genommen.
Ja, Sie machen das ja nun schon ein bisschen länger als Maya, ne?
Meine Hofübernahme ist über 30 Jahre her, ja.
Aber vorher haben Sie ja sicherlich auch schon...
Habe ich Landwirtschaft studiert, gelernt, so das Übliche.
Ach so, im Prinzip ja fast der gleiche Werdegang wie du, ne Maya?
Mami hat, das muss ich dazu sagen, noch eine Ausbildung gemacht.
Ja, ich habe eine Lehre gemacht, eine zweijährige. Ich hätte lieber die Weltreise von Maya gemacht.
Ja.
Die gilt es nachzuholen.
Das war ja so mein praktischer Part, dass ich diese Weltreise gemacht habe. Genau, aber Mami hat auf dem Betrieb gearbeitet. Erzähl nochmal, welche beiden waren denn das?
Ich habe auf einem Pferdehof in Helmstedt gearbeitet. Die hat eine Pferdezucht und Ackerbau. Auf den besten Schwarzerdeböden dort, war sehr schön, sehr guter Ackerbau. Und danach habe ich auf einem Schweinemastbetrieb in der Nähe von Pferden gearbeitet.
Ja.
Man muss in der landwirtschaftlichen Lehre einmal auf einem Betrieb mit Tieren und einmal auf einem Ackerbaubetrieb. Also haben beide Bereiche kennengelernt.
Genau, Viehhaltung und Ackerbau. Ah. So genau. War es früher bei uns die Auflage.
Mhm. Das ist wie in der Fahrschule, man muss auf Schaltgetriebe und im Automatikmodus lernen.
Sehr guter Vergleich, ne? Ja.
Passt wie immer nicht. Ich habe vorhin lange über die Proteste referiert und sie haben sich Notizen gemacht und Notizen und mit dem Kopf geschüttelt. So, jetzt mal los. Also was hat Sie gestört?
Also es waren schon schwere Momente, hier so still zu sitzen. Klimaaktivisten und uns zu vergleichen, ist mir irre schwer gefallen. Ich habe das natürlich auch mehrfach gehört, aber als dann auch so ich so innerlich angaloppiert war und mich wieder beruhigt hatte, durchpariert bin, habe ich gedacht, okay, also ich würde weit von uns weisen, dass wir Sachbeschädigung gemacht haben. Wir sind auch nicht ins Museum gerannt und haben Gemälde bespritzt oder den Flughafen, das hat jeder vor Augen. Wenn wir das mal beiseite schieben und natürlich die Extreme sollte man beiseite schieben, dann kann ich erkennen, welches Ansinnen hier eure Diskussion hatte. Und das lassen wir mal so stehen. Wie war die Frage danach? Wie ich das wahrgenommen habe, eine ganz tolle Zeit liegt hinter uns, weil ein totales Wir-Gefühl da war. Also es hat alt und jung demonstriert. Es hat konventionelle Landwirte wie Ökos, die ja auch sehr betroffen sind, demonstriert. Es haben Ackerbauern wie Schafhalter, wie Pferdehalter demonstriert. Es war jedermann da, es waren die Landfrauen da, es waren die Jäger da. Alles, was im ländlichen Raum, die Bäckereien, der Agrarhandel, alle waren da. Und warum waren die alle da? Weil die alle sich in unsere Lage besser einfühlen können als vielleicht manche andere. Wir leben nun mal in so unterschiedlichen oder fast in Parallelwelten, möchte ich sagen. Und von daher war das ein Riesen-Wir-Gefühl und das hat uns sehr bestärkt. Und wenn man mit dem Schlepper langgefahren ist und es waren irgendwelche Leute von der Müllabfuhr, irgendein Handwerker, die haben sich spontan umgedreht, Daumen hoch. Das war ein ganz tolles Gefühl.
Sie sind ja schon sehr lange dabei, 30 Jahre haben Sie gesagt. Würden Sie sagen, dass es den Landwirten noch nie so schlecht ging wie heute?
Nee, das würde ich nicht sagen. Die Verzweiflung ist so enorm hoch.
Woher kommt die denn jetzt auf einmal?
Und die ist eigentlich schon, die hat sich aufgestaut, wie bei friedlichen Menschen oft der Fall, hat sich aufgestaut und es liegt an sehr, sehr vielen Effekten, die das hervorgerufen haben. Also es ist natürlich die Politik, die sich so wenig in unsere Realität auf dem Acker einfühlen kann oder auch im Stall, aber ich bin nur mal Ackerbauerin, die aus Brüssel rüberschwappt, was wir die letzten Jahre angehört haben. Das ist also natürlich als allererstes die Kfz-Steuer gewesen und der Agrardiesel, aber das sind für mich auch keine Subventionen, sondern Rückerstattungen von Steuern, aber damit fange ich jetzt nicht an. Aber es ist
zu spät.
Es musste platziert werden.
Ja, natürlich.
Wenn hier jeder alles sagen darf, dann auch der Gast. Ne? Ihr müsst ja höflich mit mir sein. Nee, also dieses Grundgefühl, es werden Auflagen ins Leben gerufen, von uns erwartet, die wir in der Sache, und wir sind ja nun mal die Fachleute, nicht nachvollziehen können. Und da in dem Moment wird es richtig schwer. Wenn ich etwas nicht tun darf, was weiß ich, ein Pflanzenschutzmittel wird nicht mehr zugelassen, dann ist das so, das ist Ordnungsrecht, dann stehen wir dahinter. Aber wenn Auflagen wie bei der Düngeverordnung auf uns zukommen, die wir nicht nachvollziehen können, irre schwer. Da kommt eine Wut und eine Hilflosigkeit und es kommt immer mehr. Und wir fühlen uns sowieso schon wie der gläserne Landwirt. Ja, also ich muss alles dokumentieren, was ich auf den jeweiligen Feldern an Ackerarbeiten mache, an Pflanzenschutz, an Dünger, wann geerntet wurde, welche Sorte, ob die Spritze einen TÜV hat und.
Guck mal, da merkt man da angestaut, wie das sprudelt.
Ja, der sprudelt jetzt bei mir. Ich werde zu lang. Aber es ist wirklich ein Ausgeliefertsein und das Gefühl, dass die Menschen, ich habe ja schon oft auch mit Behörden, mit Kontrolleuren, aber auch vor allen Dingen mit, wenn ich über kommunales Land, wir bewirtschaften auch manchmal kommunales Land, die stehen mit mir auf den Acker und können Mais nicht von Weizen unterscheiden. Das ist kein Vorwurf, das ist Fakt. Ich kann ja auch nicht, wenn ich in der Arztpraxis stehe, irgendwie, ich habe auch kein Fachwissen. Aber das ist natürlich in dem Moment schwierig, wo der andere, den man nun wirklich wahrnimmt als Nicht-Fachmann, einem Vorschriften macht. Da fällt es extrem schwer. Und das sind Erlebnisse, die wir sehr oft haben. Und von daher, ich glaube, speist sich aus einer Hilflosigkeit, ist zu wenig echten Verzweiflung, warum die Landwirte oft da unterwegs sind.
Ja, also ich bin da ganz bei Ihnen und je mehr ich mich in die Thematik vertiefe, desto mehr begreife ich, dass es sehr, sehr komplex ist. Und das ist,
genau, es
ist und das
komplex.
Ist keine einfachen Antworten. Es ist wie immer im Leben, es gibt keine einfachen Antworten. Aber, und das habe ich Ihren Worten auch entnommen, das Verständnis auf beiden Seiten fehlt ganz oft. Und wenn Sie sagen, es gibt Leute, die können Mais nicht von Weizen unterscheiden, dann sind wir genau richtig hier bei 63 Hektar, weil das ist ja das, was wir versuchen.
Ja, und manchmal traut man sich auch gar nicht mehr die Frage zu stellen, ne? Weil man ja eigentlich weiß, eigentlich müsste ich schon wissen, was hier in Niedersachsen so auf den Feldern wächst. Und ich hoffe, dass wir hier so eine Plattform bieten, dass man sich das traut zu fragen.
Mich würde ein bisschen was zu dem Hof interessieren, auf dem Maya auch groß geworden ist. Und jetzt wird's persönlich. Maya.
Schön, da finde ich gut.
Sie haben gesagt, Sie haben den Hof vor 30 Jahren übernommen, aber Sie sind da ja schon groß geworden, ne?
Ja, ich bin da geboren. Genau.
Also was sind Ihre ersten Erinnerungen an Landwirtschaft?
Dass wir noch Ackerpferde hatten. Die waren wunderbar rund, groß, kräftig. Die kriegten aber nur noch das Gnadenbrot. Als ich also sozusagen über den Hof rennen konnte, zu den Pferdchen hinlaufen konnte, da waren die schon außer Dienst gestellt. Wir hatten 100 Kopf Milchvieh damals. Also es gibt ja heute das Vieh bei uns nicht mehr. Also wir waren ein großer Viehstandort und mit Ausmisten, mit Melken, mit Kälbchen durch den Zaun den Finger stecken und dann hat das Kälbchen dran gesaugt, dass man dachte, oh, ich kriege ihn nicht wieder. Das sind so Erinnerungen. Oder wie wir Schlempe ausgefahren haben.
Also was ist das?
Schlempe, wir hatten früher eine landwirtschaftliche Kornbrennerei und das Restprodukt ist...
Stimmt, nicht erklären. Maja, was ist Schlempe?
Das, was Mami jetzt gerade erzählen will, wir hatten früher eine Kornbrennerei und das ist das, was überbleibt nach dem Pressen. Presskuchen sozusagen, kann man ja sagen.
Sowas wie Trester bei Wein?
Ja, also genau, sehr nährreich und das brachte man raus zu den Bullen. Und dann gab es also sonntags immer, wenn wir alle Kinder, ich habe ja 3 Schwestern, dann schlichen wir uns nach draußen und dann haben wir uns oben auf dieses Wegelchen gesetzt, was also ein Güllewagen, wenn man so will, also das ist ein bildlich zu malen, ein Gülle, was dahinter hatten. Da drin war aber nicht Gülle, sondern dieser Brei und dann sind wir mit raus zu den Tieren gezockelt. Das war wunderschön. Nebel über den Feldern. Unser Popo war viel zu heiß, weil der Brei war noch ein bisschen heiß, das war immer ein bisschen. Aber wir waren so stolz, dass wir da raufgeklettert waren und mitkommen durften.
Aber guck mal, Kollege, weder die Kühe habe ich mitgekriegt, noch die Pferde, noch die Schlempe. Weil als ich dann kam, gab es weder die Tiere mehr, noch hatten wir die Kornbrennerei.
Das klingt jetzt in der Rückschau ja sehr romantisch, ne? Mhm. War früher Landwirtschaft schöner als heute?
Nee, ich glaube, Landwirtschaft war schon immer richtig schwer und erforderte immer echt Mut. So habe ich das wahrgenommen. Echt Mut. Ob ich nur auf meine Eltern blicke, die nach dem Krieg irgendwie kein Saatgut, kein Dünger hatten und nichts gab's mehr und es gab keine Mitarbeiter und nichts und haben durchgestartet, was wirklich schwer war. Oder wir, also Ende der 80er Jahre, ich habe ja gesagt, ich habe studiert und die Professoren haben uns mit sehr wenig Hoffnung entlassen, auch von Warum? Der Uni. Es gab Ende der 80er Jahre Weizenberge, Milchseen, die Preise waren schlecht.
Butterberge.
Du kriegst Statistiken vorgelegt an der Uni, wie gut der Produktionsstandort Weizengürtel Amerikas ist und Kanada und überhaupt können alle alles viel besser. Und dann seid ihr hier im kleinteiligen Deutschland, das wird nichts auf dem Weltmarkt. Mit diesem Gefühl, man traut uns wirtschaftlich nichts mehr zu, sind wir eigentlich damals nach Hause gekommen und dann war der große Wumms in meinem Leben, ich weiß nicht, würden andere vielleicht was anderes sagen, aber ich habe nochmal nachgedacht und ich denke, es ist der Fall der Mauer. Der Fall der Mauer, da ging ein Ruck durch die Landwirtschaft, auch gerade hier im Kahlenberger Land, wo wir nun wirtschaften. Da war die romantische Denke, bis zu meinem Hoftor ist die Welt in Ordnung und so. Das fiel ja, weil wir so kleinteilig waren und drüben waren die großen Produktionseinheiten und die konnten schon wieder viel besser auf besten Böden, das wissen wir haben gute Böden in Magdeburger Börde und die sind so groß und wie sollen wir dagegen ankommen?
Das heißt, haben Sie da einen Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, ich mache das nicht, wo Sie der Mut verlassen hat, wo Sie gesagt haben, das hat alles keinen Sinn hier mit dem Hof, war schön gewesen, Feierabend, wir machen was anderes?
Nee, diese Option habe ich mir, die habe ich nicht aus Disziplin weggedrückt, sondern die gab es einfach nicht. Die gibt es auch in mir nicht.
Ich wollte nochmal, Mami, weil wir hatten gerade dieses schöne Bild, wie du auf der Schlempe auf dem Wagen saß mit deinen Geschwistern und dann hat der Kulage gefragt, so habe ich die Frage eigentlich verstanden, was war schöner, damals oder heute? Ja. Kannst du mir zuliebe einmal sagen, was damals schön war und was heute schön ist? Also so ein bisschen, es hat sich verändert, aber es gibt dann sicherlich heute auch schöne Dinge. Hast du da ein Beispiel?
Es gibt ganz viele schöne Dinge, das weißt du doch, ne? Also wir haben so viele tolle Früchte. Als ich angefangen habe, gab es eigentlich nur Rüben und Weizen. Heute bauen wir 7, 8 Früchte an, ne? Also von Dinkel über Hafer, über Raps, Kartoffeln. Das gab es früher auf unserem Standort nicht. Das ist
Tritikale?
Tritikale bauen wir nicht an auf unserem Standort.
Ach so, schade. Jetzt habe ich das extra gelernt.
Ja. Und also das war toll, aber es ist auch vieles schön geblieben. Also wenn man ackert draußen, man riecht den Boden, man abends spät noch im Gange ist, weil dann erst, was weiß ich, das Blatt abgetrocknet ist, man kann dann erst eine Maßnahme durchführen und die Feldmark liegt zu still vor einem und das Rehwild tritt aus. Also es sind einfach zauberhafte, viele Momente, heute wie damals. Und das führt ja auch oft dazu, egal wie wütend die Bauern sind, wenn du die fragst, willst du wieder? Ja. Sofort, also nicht einzögern.
Hm. Ja.
Und das, wenn man das im Herzen trägt, Dorfleben oder Arbeit mit der Natur, mit den Jahreszeiten, also ich kann die Frage verstehen, würdest du es nochmal machen oder was ist schön heute oder wie damals, aber ich finde, gibt es kein Zögern. Ich kenne auch kein Zögern von meinen Freunden.
Ja, Mami hat die schöne Angewohnheit, wenn wir irgendwie draußen sitzen, die Sonne scheint und wir irgendwie ein Frühstück am Sonntag oder so draußen haben, dann sagt Mami mir, wir haben es doch richtig schön. Ne? So gut ich ich auch in Sorge kenne oder überarbeitet oder was auch immer. Diesen Satz höre ich ganz oft und das finde ich irgendwie.
Ja, das versuche ich mir auch bewusst zu machen.
Ja. Glauben Sie, dass Maya es auch so schön haben wird in der Zukunft?
Ach doch, das denke ich sowieso. Ich meine, klar, wir haben alle viele Probleme vor der Brust, es ist uns auch klar. Der Regen ist nicht mehr selbstverständlich, vor allen Dingen nicht die Sommerdürre und vieles, was mir dazu an Bedenken einfallen würde. Aber ich tröste mich mit dem Satz oder ich spüre immer so ein ganz großes, das wird schon, weil wir haben auch so viel gemeistert. Warum sollen die das nicht? Die sind bestens ausgebildet. Landwirte in Deutschland sind bestens ausgebildet und wir haben eine super Beratung, wir haben super Hilfssysteme, ob irgendeine App über Unkraut, Krankheiten, ob die Landwirtschaftskammer, ob die Beratung, das sind alles, überall befinden sich Profis. Insofern ist der Schulterschluss, den wir da haben, sehr, sehr gut. Ich traue der Jugend sowieso sehr viel zu an neuen, innovativen Ideen und sollen sie ruhig machen.
Sie hat Jugend gesagt, so jung bist du jetzt auch nicht mehr, Maya.
Krass. Für mich schon. Ich bin mich aber angesprochen, das ist der Unterschied.
Ja, wie ist das so, wenn du das hörst? Also deine Mama traut dir einiges zu oder hätten sie irgendwann Probleme zu sagen, so das ist mein Lebenswerk, jetzt macht die Kleine mal weiter?
Also das ist sogar eher eine Sehnsucht, dass man, und das kenne ich auch von vielen meinen Freunden, dass man sagt, oh, irgendwann ist auch mal gut gewesen, dann lass mal die Jugend dran. Weil natürlich schnuppern wir auch gerne die Freiheit. Natürlich würden wir auch gerne mal weiter reisen oder so. Und dann ist ein Hauptverantwortlicher die nächste Generation. Also ich weiß noch den Moment, wo mein Vater, der sich wirklich schwer tat, weil er ein Vollblutlandwirt war, zu mir kam und wir hatten eine Hofübernahme und so. Und davon spürte ich nicht viel, bis zu dem Moment, wo der Versicherungsmensch kam und mit ihm alle Verträge durchsprechen wollte. Und dann zeigte er ganz stolz, schauen Sie, da hinten auf der Leiter steht meine Tochter. Machen Sie das mal mit der. Und ging fröhlich ins Haus. Da habe ich gemerkt, jetzt ist es soweit.
Ja, jetzt du weißt du, was auf dich zukommt. Ja, ne?
Ein Versicherungsmensch auf mich zuläuft, laufe ich weg.
Wir haben ja auch in der Folge, in der es um Hofübergabe ging, auch so mal darüber gesprochen, Generationenwechsel. Und was mich immer interessiert ist, die etwas jüngere Generation hat ja ganz oft andere Vorstellungen von dem, was sie machen will, als die ältere Generation. Habt ihr euch darüber schon mal unterhalten? Hast du deiner Mama schon mal gesagt, was du vielleicht anders machen willst?
Also ich bin ja immer erstmal großer Fan davon, so wie meine Eltern es gemacht haben, ist es ja auch jahrelang gut gegangen. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, dann passe ich mich dem erstmal an und lerne von den Profis. Wenn ich dann weiß, wo die Stellschrauben sind, dann traue ich mich auch sozusagen, da ein bisschen anders zu denken und zu schauen, wie ist es denn auf unserem Standort überhaupt möglich. Ne? Aber jetzt so von der Außenperspektive, und das ist es bei mir einfach noch, würde ich niemals wagen zu sagen, hier und da geht's noch viel besser.
Ja, du hast dir also noch nicht von der Marihuana-Plantage erzählt und von dem Golfplatz, den du für mich bauen willst, oder?
Psst.
Okay. Mich würden noch mal drei Sachen interessieren, oder wir machen es mal so. Drei Sachen, die früher besser waren. Drei Sachen, die früher schlechter waren. Schwer?
Das ist echt schwer. Drei Sachen, die früher besser waren. Ich glaube, der Regen im Sommer war gesetzt. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Wir haben wirklich Angst, dass es wieder so Dürre kommt.
Darf ich auch mitmachen?
Ja, gerne.
Ich finde irgendwie schön, dass es früher auch viele Mitarbeiter gab, dass es so ein richtiges Hofgeschehen war. Ne? Wie viele Mitarbeiter? 50?
Ja. Ja, gut, wir waren natürlich wir hatten auch eine Obstplantage dabei und so weiter. Also genau, es gab viel mehr Mitarbeiter. Es gab weniger Früchte, das finde ich schade. Das ist schade. Es ist auch heute, man setzt sich sehr genau mit den Tieren auseinander. Ich glaube, wenn hier ein Tiermensch sitzen würde mit seiner Milchviehherde, der würde sagen, Mensch, wir sind tausendmal besser geworden. Ne? Mhm. Von dem, wie wir die Kühe führen und so.
Genau, was ich auch...
Das Verständnis der Bevölkerung war größer für uns, das glaube ich allemal.
Ja, naja, wenn man den Umfragen glauben darf, irgendwie fast 70% stehen hinter den Bauernprotesten, habe ich das Gefühl, dass die allermeisten doch noch eine Verbundenheit zur Landwirtschaft fühlen, auch wenn viele, ich sag mal so, den direkten Kontakt verloren haben. Aber es gibt es noch, glaube ich, ne?
Doch, es gibt die Verbundenheit da schon, aber angenommen, wir kämen auf die Idee, auf einem Ackerstandort zu sagen, so, wir machen jetzt mal Puten. Ja, oder wir bauen einen Schweinestall. Den würde ich wahrscheinlich im Dorf gar nicht umgesetzt kriegen. Oder im Umfeld, ne? Da spürt man immer doch, dass es darf nicht dazu kommen, dass es stinkt, dass es laut wird, dass es irgendwie was. Dazu ist auch so ein kleines Dorf wie Dittacke, da die Hälfte der Leute arbeiten in der Stadt. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, ich freue mich über die Solidarität, wirklich. Es bedeutet uns unheimlich viel, haben wir jetzt alle schön gespürt. Aber ich würde auch sagen, es gibt ruckzuck, kann es auch das Blatt sich wenden und das ist ein bisschen schwierig dann.
Ja. Maya, wenn du dir so deine Mama anguckst, ne, und sie hatte ja bestimmt auch schwere Zeiten, ne? Ja. Die hast du ja sicherlich auch mitbekommen. Und ich war ja bei euch auf dem Hof und ich bin da mit großen Augen rumgelaufen und wäre dann am liebsten gleich eingezogen. Aber ich habe mich immer gefragt, wie schafft die das? Das alles. Und dass es hier auch noch so schick und gut eingerichtet aussieht. Bist du stolz auf deine Mama?
Mami. Schön, dass ich dir das hier on-air sagen darf. Ich bin wahnsinnig stolz. Ja, es ist auch eine richtige Verantwortung, die mir da übergeben wird. Ich glaube, das ist ja auch immer das in der Tradition. Ich muss das jetzt irgendwie auch schaffen, ne?
Mhm.
Ja.
Und,
bin stolz.
Und umgekehrt auch?
Ja, hundertprozentig. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass man einen Hof übernehmen will. Das ist ja, dahinter verbirgt sich ja echt so ein großes Ja. Ein Ja zu, einmal zu uns als Familie, weil ich hatte eigentlich nicht vor, zum Hoftor rausgeschoben zu werden. Also, oder
sie weiß nichts davon.
Das Ja zum Dorfleben, zum Leben mit der Natur. Also selbst wenn Maya jetzt einen Bombenjob in München angeboten bekommt, ja, sie hat Ja gesagt zum Hof und das bedeutet auch eine gewisse Leine. So habe ich das immer empfunden, so eine Leine oder ein Gürtel, dass man doch angebundener ist. Und dass sie dazu all dem, zu dem Gesamtpaket Ja sagt, da bin ich unheimlich stolz drauf. Aber das hätte mein Sohn auch. Also, dass man einfach die Liebe für den Hof weiterleitet, gegeben hat, das finde ich wunderbar. Und das war bei mir ja auch so mit 13. Ich hatte null Ahnung von Landwirtschaft, wenn man mich dahingestellt hätte. Also es war wirklich nicht so. Ich bin zwar mit 7 mit einem Gummistiefel in den Stall gerannt, aber Kenntnisse hatte ich keine. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, aber ich wollte das, dieses tiefe Ja. Und das hat Maya auch und das ist super. Und jede Generation, die das hat, die wird es auch rocken, da bin ich sicher.
Wir haben ja häufig darüber gesprochen, was Landwirte antreibt. Gerade in der Folge, als es um die landwirtschaftlichen Start-ups ging, als wir uns diese schreckliche Doku angeguckt haben, die sehr gute Doku, aber die uns alle so ein bisschen verzweifelt hinterlassen hat.
Da das ist übrigens geredet. Auch die Folge, die auf Platz 1 ist, ne? Weil sie so viele Menschen wahrscheinlich bewegt.
Ja, und da haben wir darüber geredet und da habe ich so ein bisschen die These in den Raum gestellt, als ich gehört habe, dass mir so viele Landwirte gesagt haben, wir lieben das, auch wenn wir 24 Stunden rund um die arbeiten, auch wenn wir krank in den Stall gehen, auch wenn wir zu wenig Geld bekommen, auch wenn wir nicht genug Wertschätzung bekommen, aber wir können uns nichts anderes vorstellen. Und da habe ich so ein bisschen die These aufgestellt, dass es wahrscheinlich auch irgendwie so ein genetisches Ding ist. Das muss man irgendwie haben, weil lernen kannst du das nicht, oder?
Ja, nee, genau. Also vielleicht nimmt man das ein bisschen mit der Muttermilch auf, die Liebe dazu. Also ich würde mal die These aufstellen, wäre ich in der Bäckerei aufgewachsen. Okay, das hätte ich eh gemacht. Ich backe wahnsinnig gerne. Aber
du isst vor allem gerne Kekse. Ja,
hier wird aber auch alles veröffentlicht. So, und also wenn man das so mitkriegt, wie die Eltern für was kämpfen und sich engagieren und sich freuen und ein bisschen Angst haben, Mensch, klappt das und dann klappt das und dann war es eine gute Ernte und dann ist das Gewitter weitergezogen und dann war die Überschwemmung doch nicht so doll. Wenn man da mitfiebert, egal welche Sachen, ich hätte wahrscheinlich auch Dachdecker, wenn ich eine Dachdeckerfirma Familie gehabt hätte, dann hätte ich auch da ist ja das Unternehmertum, wenn das in der Familie ist, das ist einfach schön.
Mhm.
Bei allem, was es auch hat, ne? Also es ist sehr viel Verantwortung, es ist ein bisschen weniger unfrei sind wir und so weiter und es hat auch schwere Zeiten und darüber könnte man auch einen Podcast machen, habt ihr ja auch schon, aber es ist eine große Begeisterung. Also deshalb kein Zögern.
Eine Sache zum Schluss. Wir wollen ja mit diesem Podcast auch einander näher bringen und Stadtmenschen wieder ein bisschen mit den Themen Landwirtschaft vertraut machen und umgekehrt auch irgendwie so, ich sag mal so, den Blick der Landwirte auf die Stadtbevölkerung auch irgendwie ein bisschen schärfen und wie die sich so fühlen. Und wir erleben immer mehr, eigentlich hat keiner von anderen noch so ein bisschen Ahnung. Also aus meiner Bubble heraus ist es so irgendwie so, ich habe keine Ahnung, bis keine Ahnung, was Tritikale sind. Ich wusste nicht irgendwie so, dass der Frost gut ist für den Boden.
Was ich besonders süß fand, oder erstaunlich vielmehr, dass du wirklich dachtest, dass im Winter nichts auf den Feldern ist.
Ja, ja.
Hallo.
Oh, deine Mama guckt mich an, so wie so, um Gottes Willen, der arme Kerl, wie ist der groß geworden.
Ich habe noch nicht ganz so die Toleranz von Maya, ja. Da arbeite ich noch dran.
Darum geht es ja in diesem Podcast. Wenn Sie jetzt so Leuten wie mir, Stadtmenschen, die ihren Kaffee mit Sojamilch trinken und ansonsten nicht viel Ahnung haben, was würden Sie denen gerne mal raten, damit die ein bisschen Neugierde, Interesse für ihre Produkte, für Landwirtschaft entwickeln? Was würden Sie denn empfehlen?
Ja, ruhig mal ansprechen, die Landwirte. Also meistens, wenn ich im Schlepper durch die Gegend fahre oder so, mich hält einer an, ein Radfahrer oder ein Typ im Cabrio oder so, einfach die auffordern, schauen Sie doch mal, sprechen Sie mal an. Gucken Sie hin zu den Maschinen, also diese Technikfeindlichkeit, die hilft uns gar nicht. Es ist so toll zu erleben, was die Maschinen heute können auf dem Acker, wie sensibel, punktgenau und akkurat die arbeiten. Oder wenn man Landwirt mit in den Stall begleitet und merkt, Mensch, der ist ganz dicht dran an seinen Tieren. Also einfach dies, der Stadtmensch, und ich erlebe das ja auch, also jeder, der bei uns auf den Hof kommt, der muss mit mir vor die vor den Düngerstreuer und vor die Pflanzenschutzspritze. Ein Wunder, dass wir beide das nicht gemacht haben.
Aber da war ich vielleicht
noch ein bisschen.
Sie waren sehr gnädig an dem Tag, glaube ich.
Ja, also genau, deswegen ist ja dieser Podcast auch so wichtig, meines Erachtens, weil er Brücken baut, weil er den Blick wieder öffnet.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich könnte noch stundenlang weiter quatschen.
Ja, vor allem dachte ich, es geht um mich. Ich dachte, du sagst so, hey, wie war denn die kleine Maya früher? Und erzähl doch mal und quatsch mal. Das, was ich dir nicht erzählen würde, ich dachte, das holst du jetzt bei meiner Mami aus dem Plauderkasten. Aber zum Glück war dem nicht so. Kuhlage, wir haben noch Rubriken.
Ja, mach mal.
Und zwar möchte ich dir ein Ach-was entlocken. Und ich würde gerne dir erzählen, dass es jedes Jahr ein Boden des Jahres gewählt wird. Und ich finde es cool, wenn unsere Hektis ein bisschen Nerdwissen haben.
Ja.
Und es gab am 5. Dezember eine Abstimmung über den Boden für das Jahr 2024. Also genau, es gibt da wirklich ein Gremium für, die das abstimmen, weil es gibt nämlich auch einen Weltbodentag, der ist immer am 5. Dezember. Und da wird dann der neue Boden gewählt. Und jetzt bist du bestimmt ganz aufgeregt, welcher Boden denn in diesem Jahr, 2024, der Boden des Jahres ist.
Ich finde es saulustig, Entschuldigung, dass ich jetzt mal lachen musste.
Es ist der Waldboden.
Der Waldboden?
Ja, der Waldboden.
Oh, sehr wichtig.
Genau, weil fast ein Drittel in Deutschland, also insgesamt 11 Millionen Hektar circa, ist Wald und dementsprechend auch Waldboden. Und wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Boden unter unseren Füßen ist und was der für den Klima Gutes tut, nämlich CO2 einspeichern zum Beispiel, und auch die Bäume, die in dem Wald sind, speichern da auch CO2 ein. Und darauf möchte man in diesem Jahr mit diesem Boden aufmerksam machen. Ich finde, das ist sehr cooles, nerdiges Wissen,
absolut,
dass der Waldboden Boden des Jahres ist.
Mensch, also wieder was gelernt, viel gelacht, auch wenn ich nicht sollte, Entschuldigung, und über früher geredet. Und das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Mokwitz, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne.
Und vielen Dank, Maya, für diese tolle Podcast-Folge. Bevor wir Schluss machen, willst du noch sagen, wie man uns kontaktieren kann?
Schreibt uns einfach gerne an die E-Mail-Adresse 63hektar@ndr.de, falls ihr anderer Meinung als Kuhlage seid.
Und jetzt habe ich noch am Ende einen tollen Podcast-Tipp. Wenn ihr sowieso schon in der ARD-Audiothek unterwegs seid, wo ihr uns hören könnt, hört doch mal rein in Mein Einsatz, in unseren Feuerwehr-Podcast. Der ist wirklich sensationell, sage ich euch. Da erzählen freiwillige Feuerwehrleute von ihren spannenden Einsätzen. Ihr glaubt nicht, was die alles erleben. Also für alle, die selbst gern löschen oder die wahre Action-Geschichten lieben, ist das der richtige Podcast. Mein Einsatz gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Cool, Lager, du sagst immer so lieb Danke. Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Vielen Dank für die schöne Folge und ich freue mich schon auf die nächste.
Ja, ich freue mich auch auf die nächste. Übrigens, in den Shownotes gibt es auch noch eine Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt. Ganz wichtig, dauert nur 3 Minuten, beantwortet uns ein paar Fragen, wie zum Beispiel, seid ihr selbst Landwirt? Interessiert ihr euch für Landwirtschaft? Warum schaltet ihr unseren Podcast ein? Und wie gesagt, in den Shownotes gibt es den Link zur Umfrage. Es hilft uns so ein bisschen herauszufinden, ob wir eigentlich das Richtige tun oder nicht.
Genau, du hast gerade schon fast wieder Mia gesagt. Ich bin Maya.
Maya, Entschuldigung.
Nein, es war ein Spaß.
So, ganz am Ende noch. Einen kleinen Gag am Ende. Sie können auch gerne mitmachen. Eine Bauernweisheit, ob es die gibt oder nicht, habe ich mir die ausgedacht oder gibt es die? Eis und Schnee im Januar kündigen ein gesegnetes Jahr.
Fühlt sich jetzt nicht so ganz flüssig an, wie du das gesagt hast. Ich glaube, das hast du schlecht gereimt.
Ich bin auch am Zweifeln.
Gibt es tatsächlich, diese Bauernregel lässt sich in die Reihe der Regeln einordnen, die nach einem kalten Januar einen überdurchschnittlich warmen und trockenen Sommer versprechen. Dies gilt mit 60- oder 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit vor allem für den Juli und den August. Also ihr dürft mir auch ruhig schon mal was glauben.
Dann tun wir das.
So, jetzt sind wir aber auch wirklich durch mit allem, oder?
Ich finde schon.
Dann sagen wir jetzt tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Wie verabschiedet man sich im Kahlenberger Land, Frau Mokwitz?
Auf bald.
Auf bald.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mokwitz.